RS3 Input.
So, das Jahr suche ich mir jetzt endlich eine Freundin. Oder so, das Jahr finde ich jetzt endlich einen Job, der mir gefällt. Oder so, fertig mit einem Leben mit Schwabbelbauch. Der Start ins neue Jahr ist zugleich auch eine perfekte Gelegenheit für einen Neuanfang. Es gibt aber auch Leute, die nicht können bei einem Glas Champagner einen Neuanfang beschliessen, sondern die dazu gezwungen werden, einen Neuanfang zu machen durch einen Schicksalsschlag. Zum Beispiel durch einen schweren Unfall, der das Leben auf den Kopf stellt. Man ist schwer verletzt, hat vielleicht sogar eine Behinderung. Aber was bedeutet das, plötzlich das ganze Leben umzustellen? Wie kann man lernen, mit einer Behinderung zu leben? Woher nimmt man Kraft, nicht aufzugeben, sondern einen Neuanfang zu machen? Um genau diese Fragen geht es jetzt. Wir sind live zu Gast in der Reha-Klinik Belliken im Kanton Aargau. Der Felix Münger ist dort vor Ort. Felix, was ist das genau für eine Klinik, wo du jetzt bist?
Ja, die Reha-Klinik Belliken ist etwa 10 Kilometer südlich, Luftlinie 10 Kilometer südlich von Baden gelegen. Das ist eine sehr weitläufige Anlage. Da hat es Patientenzimmer, Untersuchungsräume, Therapiezimmer, ein Schwimmbad habe ich gesehen jetzt da, ein Sportplatz, der im Moment weiss, tief verschneit ist, Freizeiträume und. Für die im Moment etwa 200 Patientinnen und Patienten, die in dieser Klinik sind. Die meisten Patienten sind Opfer von schweren Unfällen oder auch zum Teil haben sie schwere Krankheiten gehabt, wie zum Beispiel Schlaganfälle. Es sind Menschen, die zum Teil wegen einem Unfall beispielsweise ein Bein verloren haben oder einen Arm. Wieder andere haben schwere Verbrennungen und wieder andere haben schwere Hirnverletzungen. Und die Menschen sind alle zuerst im Spital gewesen und sind jetzt eben hier angekommen in die Reha-Klinik und probieren, sich nach dem Schicksalsschlag wieder zu fangen, einen Neuanfang zu machen. Konkret heisst das, dass die Leute hier zum Beispiel wieder laufen lernen oder, wenn sie eben eine Hirnverletzung haben, wieder lernen reden. Oder, und das auch ist eine Realität hier zu Belliken, sie lernen mit einer Behinderung zu leben. Ich bin jetzt in der grossen Eingangshalle von der Reha-Klinik. Ein bisschen am Rand haben wir da zwei Tische aufgestellt und am einen Tisch sitzen Vertreterinnen vom Personal. Man könnte sagen, das sind unsere Expertinnen für den neuen Anfang. Das ist einerseits Madeleine Isler, sie ist Leiterin Rehabilitation, und Romy Tafra, sie ist eine der Psychologinnen da. Am anderen Tisch, wo ich jetzt auch sitze, sind zwei Patienten. Das ist zum einen Adina Spiess, sie ist 35 und ihr müssen bei beiden bei den Füssen amputiert werden. Wegen einer Blutvergiftung, die sie hatte. Und der Dieter Holliger sitzt gerade nebenan. Er ist aus Rudolfstetten im Kanton Aargau. Er ist 45, selbstständiger Lastwagenchauffeur. Er hat einen schweren Arbeitsunfall gehabt im letzten Jahr und hat dabei fast alles gebrochen, was man sich überhaupt vorstellen kann, was man sich brechen kann. Dieter Holliger, der 23. Oktober 2009, das war wahrscheinlich der schwärzeste Tag bis heute in ihrem Leben. Was ist da genau passiert?
Guten Abend. Also ich muss mal sagen, der 23. Oktober ist mir gar nicht in Erinnerung. Ich bin eigentlich erst in der Uniklinik in Zürich aufmerksam geworden, dass ich ab dem Lastwagen gefallen bin, dass ich einen Unfall habe.
Sie sind also ab dem Lastwagen gefallen. Wieso sind Sie vom Lastwagen gefallen? Was haben Sie denn gemacht?
Wir führen Kunststoffröhren um in der ganzen Schweiz und am Freitag, den 23. Oktober, haben wir vorgeladen für den Mendig. Wir waren auf fast 4 Meter oben gewesen. Und so, wie ich gehört habe, muss ich ausgerutscht sein und so 4 Meter oben runtergefallen sein.
Und was ist genau alles verletzt gewesen?
Also angefangen hat es, weil ich auch nicht mit Händen aufstützen konnte, hatte ich Hirnverletzungen gehabt. Das heisst, vom Jochbein über das Auge, im Auge rein, Nasenbein ist gebrochen gewesen, Jochbein ist gebrochen gewesen. Tiefer oben ist es nachher gegangen, auf der linken Seite hatte ich Rippli 1 bis 8 gebrochen gehabt. Auf der anderen Seite rechts hatte ich Rippli 1 und 2 gebrochen gehabt. Die zu Folge hat, wo man nachher die Nieren verstochen hat, Milz und alles ein bisschen durcheinander gerührt hat.
Sie haben vorher gesagt, Sie hätten gar keine Erinnerung an den Unfall, also Sie sind dann bewusstlos gewesen, nehme ich jetzt einmal an. Haben Sie unglaublich Schmerzen gehabt, als Sie verwacht sind?
Nein, es ist eigentlich noch lustig. Ich habe das Gefühl gehabt, der Körper tut einfach zuerst die inneren Organe selber flicken. Die Schmerzen sind eigentlich erst gekommen, als ich in die Reha gekommen bin. Ich bin aber froh gsi, bin ich da gsi, weil die Zeit, das sind fast 20 Tage gsi, wo ich in Zürich gsi bin, davon 10 Tage im Koma gelegen bin. Die Zeit habe ich eigentlich nur schwimmrig erlebt. Und die Schmerzen, die sind ja sowieso mit Medikamenten tilgt worden, habe ich das Gefühl.
Also Sie sind nach dem Spital da in die Rehabilitation gekommen und irgendwann dann haben Sie realisiert, was mit Ihnen passiert ist. Was ist da in Ihnen vorgegangen, wo Sie gemerkt haben, um Himmels Willen, ich habe ja eigentlich alles gebrochen?
Ja, das hat sich eigentlich erst nach dem Nase so gegeben. Irgendwie bin ich da hingekommen, bei Freunden ernährt worden, habe wieder angefangen zu lernen, essen, weil da Speiseröhren, Luftröhren, dass man dort das Zeug durcheinander nicht bringt. Und dann habe ich da eigentlich erst wieder angefangen zu leben. Ich habe wieder angefangen zu laufen. Ich bin nicht mehr unter Medikament gewesen. Und in dem Sinn bin ich da wieder richtig auf die Schuhe gekommen.
Sind Sie verzweifelt gewesen?
Verzweiflung ist nachher gekommen, weil Verletzungen habe ich eigentlich erst da erfahren. Ich habe da mit dem nicht viel bekommen. Im Koma sowieso nicht. Dort habe ich eins durchgemacht. Dort bin ich irgendwie noch überhitzt, weil Blutvergiftung eingesetzt hat. Und da habe ich eigentlich erst gehört, dass ich eigentlich an einer Lungenentzündung hätte können sterben. Und dort hat es mir eigentlich erst die Augen geöffnet, als ich es hier erfahren habe. Und dann auch gemerkt, was die ganze Familie durchgemacht hat. Weil die Familie war immer da gewesen. Und das prägt einem, das war so schön gewesen.
Also, haben Sie das gemerkt, dass die Familie kommt?
Zeitweise habe ich es gemerkt. Es war so gewesen, dass dort meine Eltern gekommen sind. Und vor allem mein Gottkind. Alles ist gekommen. Alles war da gewesen. Alles hat gefragt, wie geht's. Während dem Koma habe ich nicht viel mitbekommen. Aber nachher habe ich gemerkt, die ganze Familie steht hinter mir. Und das ist natürlich schön.
Und ist das auch für Sie das Wichtigste gewesen, um diese schwierige Zeit, etwa 3 Monate jetzt, können, zu überleben?
Ja, ich muss so sagen. Eines vom Schönsten ist natürlich, dass meine Freundin auch dabei war und ihre Kinder. Die sind natürlich auch als Stärkung da gewesen. Sie war natürlich immer am Bett gewesen, im Koma. Und wir haben ja nicht gewusst, ob ich im Koma aufwache und alle noch kennen. Und das Ziel ist eigentlich erst da realistisch geworden, als ich gesagt habe, ich lebe, ich bin dankbar und jetzt muss ich das Beste machen daraus.
Sind Sie immer dankbar gewesen, dass Sie überlebt haben? Oder hat es einen Moment gegeben, wo Sie gedacht haben, ich wäre lieber gestorben?
Wo ich gemerkt habe, dass ich keine bleibenden Schäden könnte auf oder habe, wo ich gemerkt habe, dass meine Hirnblutung klein ist, also man spricht von einer mittleren Hirnverletzung, aber dass ich keine bleibenden Schäden sollte haben. Das hat mir natürlich schon ein bisschen Auftrieb gegeben, wo ich gesagt habe, jetzt geht es wieder vorwärts.
Dieter Holliger, wenn ich Sie jetzt so anschaue, Sie sehen super gesund aus, Sie haben eine positive Ausstrahlung. Sind Sie so gesund, wie Sie jetzt aussehen?
Äußerlich sieht es gut aus. Jetzt zum Beispiel kämpfen wir, weil wir die Schultern runtergefallen sind. Also die eine ist ein bisschen drunter, weil die Muskulatur hat man natürlich dort gar nicht aufbauen, weil die haben an der kaputten Rippe gehabt und das hat man ein bisschen geschont. Da sind Ausstrahlungen gekommen auf die andere Seite von der Schulter und dann hat man nicht gewusst, wie und was. Und schlussendlich ist es einfach erst 10 Wochen her und das kommt dann schon wieder gut, hat es geheissen.
Also es braucht noch Zeit und Sie haben auch noch Schmerzen. Danke für den Moment, Dieter Holliger. Ich gehe jetzt mal zu der Adina Spiess. Sie ist alleinerziehende Mutter aus Rohrbass im Kanton Zürich und sie ist eben kaufmännische Angestellte. Sie ist nicht ein Unfallopfer, sie hat ganz eine andere Geschichte. Sie hat vor 20 Jahren, also mit 15, hier eine Blutvergiftung gehabt. Und die war so dermaßen aggressiv, die Blutvergiftung, dass man nachher in der Folge hat es Durchblutungsstörungen gegeben und man hat die Adina Spiess müssen beide Füße abnehmen. Sie trägt heute Prothesen und kommt noch immer alle 2 Wochen hier auf Belliken wieder zur Anpassung. Adina Spiess, was sind Ihre Erinnerungen an die Zeit hier, als Teenager-Mädchen, 15, wo die Blutvergiftung gekommen ist?
Ja, für mich war es natürlich ganz verrückt gewesen. Also ich wollte, wie all meine Kolleginnen, habe ich in die Disco und ich wollte Rückhalt ziehen und einfach Sorgen haben, dass ich mir einen Nagel könnte abbrechen und ja.
Und wie ist denn das genau vor sich gegangen? Wann ist denn da entschieden worden, dass man Ihnen die beiden Füße muss abnehmen muss?
Ja, also ich bin zuerst 3 Wochen hat man mich in ein Koma getan, weil man einfach nicht gewusst hat, ob ich das überlebe. Und dann nach diesen 3 Wochen war es klar gewesen, dass ich nur überleben kann, wenn man die Füße wegnimmt.
Und Sie haben dann nachher, wie Sie vorher gesagt haben, nicht wie alle anderen Teenager-Mädchen tanzen, sich mit Kolleginnen, mit Kollegen treffen. Sie waren schwerst behindert gewesen. Was hat das da für Sie bedeutet?
Also für mich hat es bedeutet ganz klar, dass ich wieder zurück will in ein Leben. Also ich wollte in ein aktives Leben wieder zurück.
Und wie haben Sie denn das gemacht?
Es war ein ganz, ganz langer Weg gewesen. Also ich habe nach 3 Monaten Intensivstation bin ich auf die Normalabteilung gekommen und habe auch wieder wie ein kleines Kind müssen alles lernen. Angefangen vom Essen, übersitzen und schlussendlich wieder das Laufen zu lernen.
Der Weg zurück in die Realität, in den Alltag für Sie, hat, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, sehr viel zu tun mit der Entscheidung, dass Sie nicht mehr zurück zu Ihren Eltern wollen. Sie wollten nicht mehr heim. Warum?
Also für mich war das eine ganz schwere Zeit. Ich war fast ein Jahr im Spital, in einem Viererbettzimmer. Und also es ist alles über mich entschieden worden. Erstens, wenn ich mal aufstehe, was ich essen muss. Und meine Eltern, also die sind Tag für Tag ins Spital gekommen, sind wieder heim mit dem Wissen, dass ich vielleicht am nächsten Tag nicht mehr lebe. Und für sie, also das hat so Spuren hinterlassen, dass sie mich wollen beschützen und behüten. Und ihren Wunsch wäre es gewesen, dass ich wieder heimkomme. Und für mich ist es einfach so gewesen, dass ich haben müssen, selber einen neuen Weg gehen. Also das Alte ist nicht mehr möglich gewesen für mich.
Woher haben Sie denn die Kraft genommen gehabt, dort mal, da sind Sie 15, 16 gewesen, zu entscheiden, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg ohne meine Eltern?
Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also für mich ist einfach, also ich habe immer das Gefühl gehabt, mich hält man so zurück. Also mir hat man gesagt, was ich alles nicht mehr kann. Und ich habe einfach immer so Bilder in meinem Kopf gehabt, wo ich gefunden habe, und doch, ich kann es. Und ich habe den Weg alleine müssen gehen, um für mich herauszufinden, was ist wirklich möglich.
Das heisst, also, Sie haben sehr früh auch vielleicht gerade durch den Schicksalsschlag gelernt, das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Sie haben dann eine KV-Ausbildung gemacht. Sie sind eben nicht mehr heim. Sie sind dann in so einem Mädchen-Pensionat. Wie war denn das gewesen? Sie haben gesagt, Sie hätten gerne auch Freundinnen, Freunde getroffen. An wen haben Sie denn das wieder können?
Also sobald ich in die Schule gegangen bin, hatte ich wieder Leute um mich herum, die mich auch aufgenommen haben und wo ich mich versucht habe, auch zu integrieren, was möglich war.
Es klingt sehr kraftvoll, sehr positiv, was Sie mir jetzt hier erzählt haben, Adina Spiess. Hat es einen Moment gegeben, wo Sie verzweifelt waren, wo Sie hätten wollen, den Battle anrühren wollen, wo Sie Ihr Leben nicht mehr haben wollen?
Ja, es ist erst später gekommen. Also ich bin ja lange beschäftigt mit Therapien, mit Ausbildung. Und nachdem ich dann meine Ausbildung hatte, wo ich meine eigene Wohnung hatte und wo ich auch eine Stelle hatte, ist so wie ein neuer Freiraum gekommen, mehr Zeit. Und dort ist dann wirklich so der psychische Zusammenbruch gekommen, wo ich mir halt Fragen gestellt habe, warum gerade ich?
Und was gibt Ihnen heute Kraft, das «Warum gerade ich» auszuhalten?
Indem ich es positiv umgewandelt habe. Also ich sehe nicht mehr, was ich nicht mehr kann, sondern ich sehe alles, was ich kann.
Und Sie haben ja auch einen Sohn, der Ihnen sehr viel Kraft gibt. Über das möchten wir dann nachher noch reden miteinander. Danke auch Ihnen, Adina Spiess, für den Moment. Haben auch Ihr Zuhause, wo uns zulässt, etwas Ähnliches erlebt? Ein Unfall, der euer Leben total verändert hat? Wie habt ihr es geschafft, nach einem schweren Schicksalsschlag einen Neuanfang zu machen? Schreibt uns eure Erfahrungen in einer kurzen Mail ins Studio. Den Link findet ihr auf der Homepage von DRS3, drs3.ch, drs3.ch. Dann wechsle ich jetzt einmal an den Tisch, und zwar zu unseren beiden Expertinnen, zu der Madeleine Isler, der Leiterin Rehabilitation, und der Romy Taffra, der Psychologin. Vielleicht gleich zuerst zu der Madeleine Isler. Die zwei Geschichten, die wir jetzt gehört haben, da von der Adina Spiess und dem Dieter Holliger, wie typisch sind jetzt diese Geschichten für das, was sie jeden Tag da in der Rehabilitation erleben?
Sie sind relativ gut typisch für unsere Patienten. Also wir sind ja eine Spezialklinik für unfallverletzte Patienten. Und genau solche Schicksale haben wir bei uns. Also Patienten, die schwere Verletzungen gemacht haben aufgrund von Unfall. Das könnte Arbeitsunfall sein oder Freizeitunfall. Aber eben auch, wie Adina Spiess, aufgrund von Krankheiten, wie jetzt zum Beispiel eben dieser Blutvergiftung, die dann schwere Konsequenzen gehabt hat.
Das sind ja unglaubliche Schicksale, die zwei, die wir jetzt vorher gehört haben. Das sind schwere Schläge, wo ein Normalsterblicher, sage ich jetzt einmal, jemand, der mehr oder weniger gesund durchs Leben geht, fast nicht nachvollziehen kann. Wie gehen Sie jetzt als Leiterin Rehabilitation, die das den ganzen Tag um sich herum hat, damit mit dieser massiven Ladung Leid, sage ich jetzt einmal?
Ich denke, es kommt auf den Blickpunkt an, den man hat. Also wir schauen vor allem das an, was Patienten haben, wenn sie zu uns kommen. Und dann schauen wir vorwärts. Das heisst, die Sachen, die wir den Patienten mitgeben können, also auf dem Weg begleiten, dass sie wieder in ein lebenswert, sinnvoll, schönes Leben können zurückgehen können. In die Familie wieder heim, an den Arbeitsplatz. Das schauen wir als unseren Erfolg an. Und das gibt uns Kraft, um hier tagtäglich mit diesen Patienten zu arbeiten.
Romy Defra, als Psychologin, sind Sie auch gefragt, Menschen wieder zu begleiten, wenn sie ganz am Boden sind nach so einem Schlag. Wie erleben Sie das? Gibt es da verschiedene Phasen von Akzeptanz, von Trotz? Wie ist das?
Ich denke, eben Phase ist... Ich sehe es immer sehr individuell. Vielleicht kann man es typisieren oder will man es theoretisch typisieren. Ich denke, jeder Mensch ist so unterschiedlich. Wir haben gerade vorher zwei sehr eindrückliche Umgangsweisen gehört mit dem ganz Schwierigen, was es war. Also ich denke, jeder Mensch macht es wieder auf seine ganz eigene Art.
Aber gibt es auch Patienten, jemand, der einen schweren Unfall hatte und sagt, Romy Defra, ich will gar nicht mehr?
Natürlich. Wenn ein Mensch in einer Depression ist, dann ist das Hauptthema.
Und ist das häufig?
Das ist sehr häufig. Depression und Angst, das sind sehr typische Reaktionen auf so schlimme Momente.
Und was machen Sie denn?
Therapie, Psychotherapie.
Konkret?
Konkret mit dem Menschen schauen, was ist im Moment das, was schwierig ist, wo ist er, was ist, einfach mal zu formulieren, was los ist, was da ist und dann den Umgang damit finden, schauen, wie kann man einen nächsten Schritt wirklich auch wieder wagen und gehen.
Gibt es auch Momente, wo Sie scheitern, wo Sie an jemanden nicht ankommen?
Ja, natürlich. Ja.
Und was machen Sie denn?
Ich kann nur so weit gehen, wie ich kann, wie der andere Mensch sich öffnet. Dann muss ich entweder jemand anderem weitergeben, wenn das der andere Mensch wünscht, oder sonst wirklich halt auch vor dem Leben einfach da sitzen und sagen, so ist es.
Aber würden Sie doch sagen, die Beispiele, die wir jetzt gehört haben, die beiden sind doch eher typisch. Also, dass man irgendwann, wie bei Adina Spiess, Kraft entwickelt oder auch der Dieter Holliger, der wieder will, ist das doch das typische Verhalten, das Sie da beobachten?
Ja, das denke ich unbedingt, weil ich denke, jeder Mensch hat irgendwo einen Lebenswillen und einen Lebenswunsch, eine Lebensfreude. Und es geht darum, die, wenn sie ganz irgendwo vergraben ist, halt auch langsam wieder rauszugraben.
Sagt Romy Defra, Psychologin hier in der Reha-Klinik Belliken. Jeder und jede reagiere also anders auf einen Schicksalsschlag wie einen schweren Unfall. Wie aber findet man denn den Weg wieder zurück in den Alltag? Wie fasst man wieder Mut zum Leben, wenn auf einen Schlag alles anders ist? Wir hören es, geht als Nächstes.
And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his motley crew. And where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Thank you.
morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Ein schwerer Unfall oder eine Krankheit kann das Leben von einem Moment auf den anderen völlig auf den Kopf stellen. So, dass nichts mehr so ist wie vorher. Man hat schwere Verletzungen und vielleicht kommt man nie mehr ganz zurecht und man muss mit einer Behinderung leben. Das ist das Schicksal von vielen hier, wo Input heute zu Gast ist in der Reha-Klinik Bellikon im Kanton Aargau. Und jetzt, an dem Sonntagabend, ist so langsam recht Betrieb hier in der Eingangshalle, wo wir an zwei Tischli sitzen. Das sind nämlich die Patientinnen und Patienten, die übers Wochenende einmal heim gehen können, weil sie schon ein bisschen besser zu Weg sind. Die strömen jetzt so langsam dorthin auf ihre Zimmer, wo sie dann nächste Woche Therapie fortsetzen. Ja, das Thema vom zweiten Teil ist, wie findet man nach einem Schicksalsschlag zurück in den Alltag? Das möchte ich zuerst wieder am Tisch mit den beiden Patienten, Dieter Holliger und Adina Spiess, zuerst die Frage stellen. Dieter Holliger, was konkret, Sie sind jetzt 3 Monate, ist der Unfall her, wo Sie vom Lastwagen oben runtergefallen sind, was konkret machen Sie da in der Reha-Klinik?
Also Entschuldigung, in erster Linie ist eigentlich der Aufbau wieder vom Körper, ich denke Muskeln. Und es ist so, wenn man eigentlich länger liegt und im Spital ist, merkt man, wie schnell dass die Muskeln weggehen. Es fehlt einem, man tut aufbauen. Und nachher kommt nachher die zweite Sache, man merkt eigentlich in erster Linie gar nicht, dass man Hirnverletzung hat. Man überdeckt das, man weiß es nicht. Es ist für mich alles Neuwelt.
Was hat denn, Entschuldigung, wer hat denn konkret sich Ihre Hirnverletzung geäussert?
Die Hirnverletzung? Also ich habe wieder müssen lernen essen. Ich habe Gleichgewichtsstörung. Wenn ich ins Bett liege, habe ich einen Trümmel. Der zum Glück tut sich jetzt besser. Und es ist einfach, man hört immer, du hast Hirnverletzungen gehabt, man will darüber stehen. Man will immer sagen, hey, es ist nicht so schlimm, es kommt wieder alles gut. Aber es ist etwas, das schaurig zeitintensiv ist. Und man sagt, ich habe am Anfang immer gesagt, die Zeit ist mir gleich, ich will wieder gesund sein. Aber jetzt, nach 10 Wochen, wird man ein bisschen ungeduldig und denkt, Zeit, 10 Wochen, es ist schon lange her. Aber die Realität ist, es kommt so langsam. Und in der ersten Zeit vom Spital verliert man so viele Muskeln. Es ist ein grausamer Aufbau dahinter. Von weitem sieht man mir das jetzt nicht an. Man sagt, ah, der ist Zweig und alles. Und die Kollegen sagen auch, das ist tipptopp. Aber innerlich, der Aufbau, der braucht seine Zeit. Das merke ich jetzt bestimmt, weil eins oder andere kommt immer wieder.
Und wenn Sie wieder haben müssen lernen, essen, warst du ja wieder lernen, lesen und schreiben und so Geschichten. Also ganz grundlegende Sachen, grundlegende Vorgänge. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Also in erster Linie, ich bin betitelt worden als Senkrechtstarter. Ich bin gekommen, ich konnte gleich laufen, ich konnte gleich lesen. Ich musste einfach lernen, essen wieder. Das heisst eben, dass die Steuerung vom Hirn wieder sagt, hey, Esswaren in Speiseröhren, Luftröhren, Luftröhren. Das musste ich wieder lernen, weil man dort die Angst ist da gewesen, dass das eben in die Luftröhren runtergeht. Und so musste ich wieder lernen lesen, dass das Zeug geregelt war. Alles andere ist per Zufall bei mir gut gekommen. Weiss Gott wieso. Ich konnte gut laufen, ich musste nicht lernen lesen. Ich bin also froh und ich sage immer, ich hatte so ein Glück gehabt. Die Verletzungen haben mich nicht so weit runtergetan. Zum Glück durfte ich noch eine Abteilung überfliegen, weil mir ist so gut gegangen, aber ich weiss nichts, ich habe nichts erzwungen. Mir ist es einfach so gut gegangen. Ich hoffe, dass jedem Patienten so gut gehen kann, weil ich bin schon ein bisschen ein Einzelkind in dieser Art.
Aber so ein Senkrechtstarter ist, ja, jetzt möchte ich mal unsere Psychologin fragen, die Romy Tafraud, was bedeutet es für jemanden, der ganz grundlegende Vorgänge wieder muss neu lernen, oder? Also beispielsweise lesen.
Ja, das ist jetzt nicht eine typisch psychologische, jetzt in dem Sinn psychotherapeutische Frage, sondern eine neuropsychologische Frage, also wo er wirklich seine Grundfunktionen wieder muss aufbauen. Das ist ganz etwas anderes wie also eine ganz viel frühere Phase wie das, wo wir vorher davon geredet haben.
Ja, aber ich möchte darauf raus, wenn jemand wieder lernen muss, essen, das ist ja auch enorm demütigend. Sich wieder wie ein ganz kleines Kind fühlen, das selber nichts mehr kann, gerade durch eine Persönlichkeit, hätte ich jetzt das Gefühl, völlig aus der Bahn.
Ich glaube, wir haben es vorher auch schon sehr gut gehört. Es ist doch auch eine Freude, überhaupt das wieder können. Es ist die Lebensfreude, vielleicht sogar auch die Dankbarkeit, am Leben bleiben zu sein.
Dann gebe ich das gerade mal wieder zum Dieter Holliger. Ich habe auch den Eindruck gehabt, also wenn Sie da sind in der Reha-Klinik, das hat Ihnen auch enorm Schwung gegeben, weil es geht jetzt vorwärts. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Es ist bei mir schaurig schnell vorwärts gegangen. Eben das mit dem Essen. Das sind so Teilziele. Du kommst da hin, du hast püriert Essen. Es macht dich nicht an zum Essen, aber du weißt, da musst du durch. Und das sind kleinere Möglichkeiten. Das ist einfach, am Schluss hat man nachher noch Reis und das gegessen. Und dort jetzt geheißen, sie dürfen alles essen. Das war schon das erste Ziel gewesen, um wieder ins normale Leben. Ich habe immer gesagt, hey, langsam kommt das Leben immer näher. Und es hat einfach seine Zeit gebraucht. Und das ist bei mir eigentlich eben gut gelaufen. Und da bin ich eigentlich eben dankbar, dass ich Glück hatte.
Bei der Adina Spiess ist es, glaube ich, nicht so senkrecht, geradeaus immer aufwärts gegangen. In den letzten 20 Jahren, also vor 20 Jahren, haben Sie die Blutvergiftung gehabt, wo man ihnen nachher müssen die beiden Füße abnehmen. Was sind denn für Sie so Ups und Downs gewesen?
Ups und Downs ist jetzt noch schwierig so zu sagen. Also ich glaube, am Anfang war es so, dass ich unbedingt so sein wollte wie all meine Freundinnen. Und desto mehr ich das wollte, habe ich auch gemerkt, dass so die Regeln der Gesellschaft für mich nicht mehr gelten. Also ich habe es gemerkt, also zum Beispiel, wenn ich nicht in die Schule bin. Normalerweise sind die Eltern darüber informiert worden und bei mir hat niemand etwas gesagt. Und ich konnte eigentlich machen, was ich wollte und bin nie an Grenzen gestossen.
Also ist das auch eine Freiheit gewesen, die Sie da erlebt haben?
Also als Teenager habe ich das nicht als Freiheit erlebt, weil ich wollte Grenzen spüren. Und ich habe mir das auch gewünscht, dass man sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und das andere war auch, was ich immer als ganz schlimm empfunden habe, wenn ich irgendwo hingekommen bin und jemanden kennengelernt habe, hat es geheißen, ah, weisst du, das ist die mit der schrecklichen Geschichte. Oder dann hat es geheißen, oh, weisst du, das ist die mit den zwei Prothesen. Und ich hatte immer den Wunsch, dass man sagt, das ist Adina, die hat einen tollen Humor und mit der kannst du gut reden. Und das war so schwierig für mich.
In der Zwischenzeit ist es so, dass man Sie nicht als die mit den beiden Prothesen wahrnimmt, sondern als Frau Adina Spiess. Wie haben Sie denn das gemacht? Wie haben Sie denn das geschafft? Eben den Weg zurück, dass man Sie wieder als vollwertiger Mensch wahrnimmt?
Ich glaube, das war einfach ein Umdenken in meinem Kopf. So das Älterwerden hat mich dazu gebracht, nicht mehr zu schauen, was machen die anderen, sondern meine eigenen Stärken herauszustellen. Und desto mehr ich gemerkt habe, hey, ich kann einen eigenen Kleidungsstil haben, ich kann eine eigene Meinung haben, ich kann ein eigenes Denken haben, hat das irgendwie wie gewandelt, dass man mich anders wahrgenommen hat.
Werden Sie denn heute immer noch darauf angesprochen, dass Sie Prothesen haben? Man sieht es ja Ihnen eigentlich nicht an, wenn Sie, ich habe Sie vorher gesehen, da durch die Halle wandeln, also ich hätte das nicht gemerkt. Werden Sie noch darauf angesprochen?
Nein, eigentlich nicht. Also es gibt natürlich Situationen, wo ich sagen muss. Aber in der Regel ist es für mich kein Thema. Es gehört zwar zu mir, aber es braucht nicht so viel Raum.
Wenn Sie an Ihr Umfeld denken, wir haben schon gehört, die Eltern, die Sie so immer als krankes Mädchen behandelt haben und nicht ernst genommen haben, das hat Ihnen gar nicht geholfen. Das hat eher zum Bruch mit Ihren Eltern geführt. Was hat Ihnen denn geholfen auf dem Weg zurück in die Normalität?
Also ich muss sagen, was meine Eltern natürlich ganz toll gemacht haben, sie haben mich schon ernst genommen. Ich denke einfach, das sind ihre Sorgen und Ängste gewesen. Und was sie ganz toll gemacht haben, ist so das Urvertrauen in mich. Also als ich auf Zürich dann bin, nach dem Spital, bin ich noch minderjährig gewesen. Und sie haben mich gehen lassen. Und sie haben mir dann auch später immer das Gefühl gegeben, egal was ich mache, auch wenn sie vielleicht nicht einverstanden gewesen sind oder vom Alter her auch gewusst haben, das geht absolut schief, haben sie mich machen lassen.
hat also auch auf der Gegenseite, sage ich jetzt mal, also auf der Seite der Eltern, hat da ein gewisser Reifungsprozess wahrscheinlich stattgefunden, wo sie da im Bett gelegen sind, nehme ich einmal an.
Ja, und ich denke, es früher nichts loslassen. Also wir haben den Prozess nicht durchgemacht, sondern wirklich von einem Tag auf den anderen haben sie sich müssen damit abfinden, dass ich jetzt weg bin.
Also könnte man sagen, Adina Spiess, für sie ist eigentlich das Wichtigste gewesen, dass man sie loslässt, dass man sie machen lässt, dass man sie ihren Weg selber suchen lässt.
Ja, und vor allem, dass ich meine eigenen Erfahrungen mache. Also ich habe das müssen spüren, dass wenn ich umkehre, dass ich gemerkt habe, gut, das geht halt jetzt nicht.
Die Erholiger, wissen das bei Ihnen, ist das aber so, haben Sie das auch aus dem Umfeld zum Teil erlebt? Sie haben vorher gesagt, wie sehr dass Sie es geschätzt haben, dass die Eltern, die Freundinnen und so weiter auf Besuch sind. Aber haben Sie das auch so erlebt, dass man sie manchmal wie überbehüten hat wollen?
Ja, in dem Sinn, es ist einfach, du weißt, du hast eine Familie. Aber dass eine Familie so zusammenhängt, von weit her kommt und zusammen und du kommst Zuschriften über, die sie gehört haben und Glückwünschkärtchen. Und dann merkst du einfach, sie sind hinter dir. Und es ist einfach schön zu wissen, dass viele dort sind. Und das ist einfach, der Weg hast du immer selber müssen wählen jetzt. Du hast selber müssen wissen, hey, jetzt will ich wieder auf die Beine kommen. Und von vielen hast du schon gehört, hey, du siehst gut aus, es geht dir gut. Und
hat ihnen gut getan?
Ja, das ist sicher etwas, was einem hilft und anspornt.
Sagt Dieter Holliger im Input hier auf DRS3 zum Thema Neuanfang. Ihr, die uns zulassen, schreibt uns ein Mail, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wenn auch ihr einen Schicksalsschlag, einen Unfall, eine schwere Krankheit gehabt habt und einen Weg müssen suchen zurück in die Normalität. Schreibt uns eure Erfahrungen in einem Mail ins Studio. Den Link findet ihr auf der Homepage von DRS3, drs3.ch. Ja, dann gehe ich jetzt wieder vom Tisch mit den beiden Patienten, gehen wieder über an den Tisch mit unseren Expertinnen. Zu der Madeleine Isler, der Leiterin Rehabilitation. Also was konkret machen Sie mit den Leuten hier?
Also ich bin Reha-Leiterin, das heisst, ich tue zusammen mit einem Arzt die orthopädische und handchirurgische Rehabilitation leiten.
Also was heisst das konkret? Was machen Sie mit jemandem, wie Dieter Holliger zum Beispiel?
Also eigentlich bin ich in der Führung, aber weil ich auch noch Physiotherapeutin bin, arbeite ich natürlich auch mit Patienten. Das heisst, ich habe dann die Aufgabe, Patienten vom Körperlichen her wieder zu begleiten. Also da muss man schauen, welche Fähigkeit jetzt aufgrund von dem Unfall, den Patienten haben, aufgrund von den Problemen, die sie haben, welche Fähigkeiten können sie im Moment nicht mehr? Und was brauchen sie bis Austritt aus der Reha-Klinik, welche Fähigkeiten brauchen sie wieder? Also beispielsweise eine Frau, die Beinverletzungen gehabt hat und nachher ihre Wäsche wieder zu Hause selber waschen sollte, muss wieder eine Zeine tragen und in den Keller runterlaufen. So kann man dann als erstes Ziel vielleicht sagen, dass man schaut, dass die Stegen lernen laufen.
Und wie trainieren Sie denn das? Dann gehen Sie einfach immer Stegen auf, Stegen ab?
Ja, so einfach ist es nicht. Also man muss dann schauen, aufgrund von was kann die Patientin oder der Patient nicht mehr Stegen laufen. Das kann Beweglichkeitseinschränkungen sein, weil das Gelenk nicht mehr richtig funktioniert. Das können Kraftdefizite sein, dann muss man auftrainieren. Das können auch Gefühlsstörungen sein, dann muss man Gefühls die Sensibilität wieder trainieren. Also man muss gezielt die Körperfunktionen trainieren und dann aber das Umsetzen in die Alltagsfunktion. Also das heisst, wir gehen wirklich dann mit den Patienten auch auf die Stege trainieren.
Und für den Aufbau, beispielsweise den Muskelaufbau, hat es ja in dieser Reha-Klinik die diversesten Krafträume, Trainingsräume, Massageräume und so weiter. Das ist ein grosses Angebot. Wie erleben Sie denn das, Madeleine Isler? Leute möchten ja grundsätzlich wieder der Alt wahrscheinlich oder die Alt sein nach dem Neuanfang. Gibt es auch einen Moment, wo sie müssen Hoffnungen, Illusionen zerstören?
Ja, also es ist sehr häufig eben nicht mehr möglich, dass Patienten genau ins gleiche Leben zurückkommen, wie sie herkommen. Also die meisten haben so schwere Verletzungen, dass halt Restprobleme bleiben. Und da geht es nachher darum, mit den Patienten zu schauen, was kann man anders machen? Also kann man im Alltag etwas ändern? Kann man Anpassungen machen? Und natürlich auch auftrainieren, was möglich ist. Aber da müssen Kompromisse gefunden werden. Und das sind zum Teil sehr schmerzhafte Prozesse. Das ist schon so. Ja.
Und ich glaube, in so einer Situation, gerade wenn es darum geht, Menschen vielleicht auch klar zu machen, beizubringen, schonend beizubringen, dass vielleicht das Leben in Zukunft im Rollstuhl wird stattfinden, um ein Beispiel zu nennen, ist sicher eine Psychologin gefragt, Romy Tafra. Wie geht man an so eine schwere Aufgabe an?
Mit Geduld, ganz klar. Wirklich zuhören, schauen, hören, wo ist der andere, was ist los, welche Probleme sind da, und dann schauen, wo kann ich unterstützen, wo kann ich helfen, dass das, was wir vorher auch gehört haben, die Lebenskraft oder der Lebenswille auch wieder kommt. Und ich denke, das ist unabhängig, ist es ein Rollstuhl, ist es etwas anderes, wo man muss aufgeben, man muss loslassen können.
In welche Richtung arbeiten Sie denn da als Psychologin? Es muss ja jemand, wenn ein neues Selbstbild ja eigentlich dann entwickeln. Man ist ja nicht mehr die Alte oder der Alte. Wie machen Sie das konkret?
Es ist nicht meine Arbeit, es ist die Arbeit des Patienten. Und da kann ich einfach stützend dabei sein und versuchen, immer wieder die, mit Regelmäßigkeit auch die Kraft wie unterstützen oder halt eben helfen, dass ein Mensch wieder an sich glauben kann.
Was ist denn das Wichtigste, was Sie als Psychologin da beitragen? Ist es die menschliche Wärme letztlich, die Sie vermitteln müssen?
Es ist sicherlich das Dasein und dem anderen helfen, dass er die Wärme für sich selber auch findet oder wiederfindet, falls sie verloren gegangen ist.
Die Wärme und die Kraft und der Optimismus, so wie es Dina Spiess und Dieter Holliger gemacht haben, die wir vorher gehört haben. Den Schicksalsschlag überwinden und einen Neuanfang machen, auch wenn das Leben eben nach einem Unfall, einer schweren Krankheit möglicherweise völlig anders wird. Wie sich Dina Spiess und Dieter Holliger ihre Zukunft konkret vorstellen, was sie für Hoffnung haben und vielleicht auch was für Ängste, das erzählen sie uns in ein paar Minuten hier auf dem 3.
Beside
Das ist Input live aus der Reha-Klinik Bellikon im Kanton Aargau. Wie sieht das Leben aus, wenn es durch einen schweren Unfall oder durch eine schwere Krankheit total verändert worden ist? Das möchte ich wissen. Hier in der Reha-Klinik jetzt von Adina Spiess. Sie hat vor 20 Jahren eine schwere Blutvergiftung gehabt und man musste ihr die beiden Füße amputieren. Adina Spiess, wie hat der Eingriff Ihre Sicht aufs Leben verändert?
Dankbar sein für die kleinen Sachen. Und ich habe so meine Sichtweise von außen weggenommen. Also, dass es nicht mehr so wichtig ist, wie viel Kilo ich habe. Oder und mehr so aufbauen, was auch Wissen ist. Also, das ist das, wo ich wie ein Schwamm in mich einziehe.
Gehen Sie mit offeneren Augen durchs Leben?
Ich glaube feinfühliger.
Wem, also Ihrem Sohn zum Beispiel gegenüber? Oder was heisst, wie äußert sich das konkret?
Ja, allgemein mit Menschen. Also ich bin auch ein Mensch, der weniger schaut auf die Schwäche, sondern immer bei jedem Menschen schaut, was macht er denn ganz toll.
Dieter Holiger, Sie haben im Herbst einen schweren Unfall gehabt, sind schwer verletzt gewesen. Jetzt geht es Ihnen schon wieder viel besser. Hat Ihre Sicht zum Leben sich verändert?
Also in einer Sicht sicher. Also ich denke immer noch, ich komme in meine alte Tätigkeit hier. Als selbstständiger Werbender dann willst du ja wieder in dein Geschäft kommen.
Also wieder Lastwägeln?
Ja, das ist mein Ziel. Ich habe angefangen vor 3 Jahren und jetzt bin ich eigentlich gut drin. Es läuft mir gut. Man hat jetzt einfach nicht mit dem gerechnet. Man fängt wieder neu an. Und ich hoffe wieder, dass mir das wieder in Retour kann, in Einstieg. Und das wird die Zeit halt zeigen. Und ob die Schulter kommt, ob die Tätigkeit wieder da ist, ob ich dort oben, wo ich arbeite, es ist ein schwieriger Beruf, dass ich dort nicht die Angst habe, dass ich wieder runterfalle. Weil es ist ein Thema geworden von allen Firmen, die so etwas transportieren, die es gehört haben, dass ich den Unfall hatte, dass es irgendwie eine Vorsichtsmassnahme gibt. Und das ist schwierig.
Was für Vorstellungen haben Sie für die Zukunft? Adina Spiess, Sie haben jetzt gerade noch eine Ausbildung abgeschlossen, Ende letzten Jahr zur psychologischen Beraterin.
Ja, der Wunsch für mich ist es, dass ich mit Menschen arbeite.
Und dass Sie nachher als psychologische Beraterin arbeiten können? Irgendwie? Oder was haben Sie für Vorstellungen, was haben Sie für Hoffnungen für die Zukunft?
Mein Wunsch ist es, eine eigene Praxis zu haben.
Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall jetzt schon viel Glück, dass Sie diesen Wunsch könnt erfüllen, ebenso wie natürlich Dieter Holiger, dass er wieder zurück in Lastwagen kann. Ja, und in der Zwischenzeit sind auch Mails eingetroffen. Mein Kollege Nick Tommy hat die gesichtet. Nick, was ist so das Mail, das dir jetzt am meisten aufgefallen ist?
Ja, also etwas, was wir jetzt noch gar nicht so gehört haben, das vom Lukas von Basel. Und zwar, er ist nicht selber direkt betroffen, sondern sein Götti. Und der hat vor knapp einem Jahr eine Hirnblutung gehabt, ist seitdem nicht mehr ansprechbar, ist eine lange Zeit in der Reha gewesen, ist jetzt aber wieder daheim. Aber er sagt eben auch selber, als Angehörige und als Freund leidet man natürlich da automatisch mit. Und es ist traurig zu sehen, wie ein Mensch, der früher mal so herzlich und aufgestellt war, einfach am Tisch hockt und völlig anteilnahmslos ist. Und kein Lachen auf dem Gesicht mehr hat. Und er fragt sich nachher auch, was der Götti echt noch alles mitbekommt und was er denkt und wie er sich so verhalten ihm gegenüber. Und wie er ihm vielleicht sogar helfen kann. Und das ist wahrscheinlich etwas, wo man vielleicht jetzt sogar den Experten könnte weitergeben, die Frage.
Ich gebe den Ball gerne mal weiter, der Romy Taffra, der Psychologin da in der Runde.
Ja, das ist natürlich ganz ein sehr eindrückliches Thema, die Angehörigen, die umgehen müssen, eben auch, genauso wie die Betroffenen selber auch. Und auch da ist in so einem Fall, wenn jetzt wirklich irgendwo eine grosse Verzweiflung da ist, ist es auch wichtig, dass man sich in so einem Moment, wenn man auch nicht mehr weiter weiss, vielleicht auch selber muss Hilfe holen. Psychologische Beratung, Psychotherapie.
Aber ich denke, sicher wichtig ist auch, sich in der Familie auszutauschen über so eine Situation.
Unbedingt und möglichst eben können darüber reden und erzählen und jetzt gerade in diesem konkreten Fall auch möglichst sich selber können sein, so wie man ist.
Wir haben letzte Woche auf der RS3 einen Aufruf gemacht. Wir haben Leute gesucht, die Ähnliches durchgemacht haben wie die Patientinnen und Patienten hier in der Reha zu Belliken. Gemeldet hat sich da unter anderem Christina Pock aus Amerswil im Kanton Aargau. Und sie ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Christina.
Ja, guten Abend.
Du hast vor 3 Jahren einen Autounfall gehabt. Was genau ist passiert?
Ja, ich habe genau heute vor 3 Jahren einen Autounfall gehabt. Und zwar ist mir einer in die Seite reingefahren, also völlig unerwartet. Und das ist, am Anfang habe ich gedacht, ja, ist nicht so schlimm. Und am Abend ist dann der Nackenschmerz gekommen und seitdem leide ich an einem Schleudertrauma und habe jetzt 3 heftige Jahre hinter mir.
In der Zwischenzeit geht es da wieder besser, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Was hat denn ihr jetzt dir geholfen?
Also sicher mal ein bisschen die klassischen Sachen, Therapien, wobei bei mir ist schwierig war, ich habe Allergien entwickelt auf sämtliche Schmerzmedikamente. Also ich habe am Schluss sogar Morphium nicht mehr vertreibt. Und das hat es natürlich sehr schwierig gemacht, weil ich nichts gegen die Schmerzen nehmen konnte. Gestützt haben mich meine Therapeuten, meine Familie, also ganz speziell mein Mann. Dem möchte ich auch gerade mal Danke sagen auf dem Weg. Und einfach, ich glaube, mein Lebensmut, mein Lebenswille und wie ich auch schon gehört habe heute in der Sendung, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich schaffe das und das kommt wieder gut. Obwohl mir ganz viele gesagt haben, nach 2 Jahren kommt das nicht mehr gut, du wirst IV bekommen, die Schmerzen wirst du das Leben lang haben. Und ich habe einfach in mir innen gespürt, nein, ich schaffe das und das wird besser und ich möchte kein IV-Fall werden und ja, so ein gewisser Kampfgeist.
Das erinnert mich jetzt sehr an das, was wir eben von Adina Spiessen und Dieter Holliger schon gehört haben. Sag mal, was bedeutet für dich der Unfall jetzt rückblickend?
Also für mich war es eine Chance gewesen. Es tönt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber für mich war es eine Chance gewesen, mein Leben so zu leben, wie ich es wirklich leben möchte. Auch mit dem Schleudertrauma. Es ist ein fester Bestandteil geworden. Es ist ein Kollege geworden, der manchmal anstrengend ist, der manchmal aber auch sehr hilfreich kann sein. Und mir hat es einfach die Chance gegeben, das zu machen, wo zu mir gehört. Also ich möchte wirklich in meinem Beruf arbeiten können, ich möchte Menschen helfen können. Und der Unfall war irgendwie wie Schicksal gewesen.
Danke dir vielmals, Christina Pocka, und weiterhin viel Glück.
Danke.
Ciao. Jetzt am Telefon ist ein anderer Hörer, der angerufen hat, Timo Egle aus Merstetten im Kanton Thurgau. Er ist 23 und hat im Dezember 2005 einen Unfall gehabt. Guten Abend, Timo.
Hallo.
Hallo, Timo. Was ist genau bei dir passiert?
Also, ich bin über den Fußgängerstreifen gelaufen, morgen früh, zum arbeiten. Und dann hat mich eine Autofahrerin nicht gesehen und fährt voll in mich hinein. Und dabei habe ich mir ein Schädelhirntrauma zugezogen.
Wie hat sich das konkret geäussert?
Ja, also ich bin nachher auch für 8 Tage im Koma gelegen, in Winterthur auf der Intensivstation. Ja, und habe dann, weiss eigentlich von dieser Zeit nichts mehr. Weiss nur noch von dem Moment, wo ich aufgewacht bin, dass ich auch Silvester feiern wollte, weil es ist gerade kurz vor Silvester passiert.
Und was ist denn für dich jetzt am schwierigsten gewesen, da, wo das passiert ist?
Am schwierigsten? Das Nachvollziehen, weil ich weiß es selber nicht mehr. Mhm. Es ist wirklich, also das hat mich am meisten gestört, dass ich nicht gewusst habe, was ist an dem Tag genau passiert. Wieso bin ich über diesen Fußgängerstreifen? Es hat nochmal 2 andere Fußgängerstreifen gehabt, weiter vorne, wo eigentlich beide ein Lichtsignal gehabt hätten und der hat keins gehabt. Also, ja, das Nachvollziehen fehlt.
Ja, mit dem Schicksal auch ein bisschen gehadert, wenn ich jetzt das richtig höre. Auf der anderen Seite hast du auch riesiges Glück gehabt. Wie geht es dir denn heute?
Heute geht es mir eigentlich gut. Also, ich bin erstaunt, dass auch viele Leute mir fast nicht glauben, dass ich mal so einen Unfall hatte. Weil ich will, ich will leben, ich will eigentlich zeigen, dass ich auf die Welt gehöre.
Du bist dort mal ja in der Lehre gsi, hast dann aber die Lehre auch müssen abbrechen, das ist nicht gegangen. Eine Drogistenlehre hast du mir gesagt, vorgängig. Und hast dann die jetzt aber doch können abschliessen. Wenn du jetzt so zurückschaust, eigentlich hört sich das sehr nach einer Erfolgsgeschichte an. Was ist für dich so das Wichtigste gewesen, dass das alles doch relativ gut rausgekommen ist am Schluss?
Die Unterstützung, die ich hatte, durch meine Familie. Also, die selbst war wirklich bombastisch gewesen, glaube ich, kann man sagen. Weil, das ist das, was einem treibt in dem Moment, weil man weiß selber nicht mehr, was soll man machen, wieso passiert das mir. eben zuerst der Unfall, nachher der mit der Lehrstelle und die haben mir geholfen, die haben mich immer wieder aufgebaut. Ja, die sind da.
Und was war dein Beitrag, den du geleistet hast?
Das ist, glaube ich, mein Wille, Wille zu leben, das Wille der Welt zu beweisen, dass man das kann, dass man sich, dass ich mich, ich, Timo, mich eigentlich nicht unterkriegen lasse, dass ich aufstand halt, stehe auf Männchen bin.
Also, Timo Egli, dann wünsche ich dir, dass du noch für den Rest von deinem Leben, der noch sehr lang geht, auch immer ein Steh auf Männchen bleibst. Danke vielmals.
Danke vielmals, ja.
Ciao, Timo.
Ciao.
Ich möchte jetzt doch die Stichworte noch aufgreifen und mit unseren Expertinnen noch besprechen. Das Thema der Wille, oder? Das auch als Chance zu sehen, der Schicksalsschlag. Für mich tönt das halt doch jetzt auch irgendwo durch ein bisschen einfach. Man kann ja auch nicht einfach nur auf den Knopf drücken, wenn man so etwas erlebt hat. Madeleine Isler, was sagen Sie jetzt jemandem, der uns zulässt und sagt, ja, das sind jetzt vielleicht ein bisschen Schönschwätzer?
Also ich denke, es braucht einfach immer auch Zeit für Patienten. Und wenn sie merken, dass es vorwärts geht, dann kommt der Willen auch Stück für Stück wieder zurück. Also ich glaube, das Wichtigste ist das Erleben der Patienten, dass sie auch wirklich Fortschritt machen können. Und die Aufgabe von uns, von den Therapeuten, ist auch den Patienten die Fortschritte, die sie machen, aufzeigen und den Weg aufzeigen und ihnen Mut machen, dass es eben so weitergehen kann. Und dann kann man wirklich mit vielen Patienten ganz gewaltige Fortschritte erreichen und dass Patienten sogar sagen, es ist eine Chance gewesen, das, was ich erlebt habe.
Romy Taffra, noch ganz zum Schluss, was ist das Wichtigste, dass jemand die Kraft, den Willen aufbringt, die Chance zu packen?
Ich denke, wie wir vorher gehört haben, es braucht die anderen dazu. Es braucht Beziehungspersonen, Bezugspersonen, die Nähe von Mitmenschen.
Und wie mobilisiert jemand die eigene Kraft, den eigenen Willen positiv zu denken? Das haben wir jetzt von allen gehört, das ist offenbar im Zentrum.
Über Selbstempfinden, über den Glauben an sich selber, ans Leben, über den Lebenswillen, die Lebensfreude. Man kann es nennen, wie man will und weiss.
Dann haben wir, glaube ich, gehört, kann neu anfangen. Das ist ein Thema, das aufrüttelt, das ans Eingemachte geht, wie es eben auch Grundfragen vom Leben berührt. Und was mir eben persönlich heute zu Abend aufgefallen ist, bei allen da in der Reha zu Belliker und auch bei den Hörern per Telefon, alle haben gesagt, dass etwas am wichtigsten bei einem Neuanfang sei, wenn man kämpfe und trotz allem probiere eben positiv durchs Leben zu gehen, dann komme ich irgendwann dann schon gut. Ich danke allen, die mitgemacht haben, für das Gespräch.
Das war es, das Input vom heutigen Sonntagabend. Die Gesprächspartner von Felix Münger waren Dieter Holliger, Tatina Spiess, Psychologin Romy Taffra und die Reha-Leiterin Madeleine Iser. Ihr könnt die Sendung am Morgen als Podcast abladen bei uns auf drs3.ch oder sie auch als CD beim Radiokiosk bestellen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.